HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Dirk Wagner, guten Abend.
Wind Nordost, Startbahn 03.
Wir sind unverschuldet in diese Krise geraten. Jetzt brauchen wir staatliche Unterstützung. Aber wir brauchen keine staatliche Geschäftsführung.
Natürlich müssen wir ein Interesse daran haben, dass diese Lufthansa als globaler Player erhalten bleibt.
Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren.
Wenn Sie in die Wirtschaftsgeschichte schauen, dann sind die Lehren aber ganz klar. Der Staat ist kein guter Unternehmer, er ist auch kein guter Aktionär.
Wolken spiegeln sich darin, ich wäre gern mitgeflogen.
Ich glaube, wichtig ist, dass man einen Spagat hinbekommt. Auf der einen Seite sind es Steuergelder, die der Staat jetzt nimmt, um die Lufthansa dann zu retten. Auf der anderen Seite darf man aber auch die Lufthansa nicht ersticken.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl.
Wir sind Commerzbank, wir sind Lufthansa. So lässt sich ein bisschen überspitzt zusammenfassen, wie die Politik in einer Krise mitunter agiert, um der Wirtschaft zu helfen. Sobald ein besonders wichtiges Unternehmen in Schwierigkeiten kommt, und zwar in echte existenzbedrohende Schwierigkeiten, dann wird nachgedacht, ob der Staat einsteigen soll als Investor, als Anteilseigner. So war das bei der Commerzbank nach der Finanzkrise. Und so ist es nun wieder gewesen bei der Lufthansa. Die hat wegen der Corona-Pandemie praktisch vor dem Ausgestanden und damit ist sie nicht alleine. Längst ist wegen Corona eine grundsätzliche Diskussion neu entbrannt. Soll sich der Staat an Unternehmen beteiligen oder nicht? Die Befürworter argumentieren, nur so ließen sich bedeutende Zweige der Wirtschaft retten und Arbeitsplätze sichern. Die Gegner schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und befürchten die Einschränkung von Freiheiten und eine Rückkehr zur Staatswirtschaft, wie damals in der DDR. An die Leine genommen, wenn der Staat zum Unternehmer wird, so haben wir den Tag heute genannt. Sobald der Staat bei einer Firma mit am Tisch sitzt und mitentscheidet, gehen die Interessen manchmal auseinander. Für ein Unternehmen kann es ja durchaus sinnvoll sein, Leute zu entlassen, für den Staat wäre das aber nur schwer zu rechtfertigen. Dieser Widerspruch wird auch in der Bundespolitik diskutiert. Der FDP zum Beispiel geht das alles schon viel zu weit. Die hat in der vergangenen Woche eine Debatte angestoßen im Deutschen Bundestag, doch bitte eine Beteiligungsbremse einzuführen, damit der Staat am Ende nicht überall seine Finger drin hat.
Erst Deutsche Bahn, Telekom oder Post, jetzt in der Krise Lufthansa oder das pharmazeutische Unternehmen CureVac. Anscheinend, so der FDP-Politiker Reinhard Huben,
sind staatliche Beteiligungen in Mode gekommen.
Deswegen hat seine Partei die Regierung aufgefordert, bei den Beteiligungen an Unternehmen auf die Bremse zu treten und einen entsprechenden Antrag gestellt. Denn, so der FDP-Politiker bei der Debatte im Bundestag, das Kapital könne man an anderer Stelle sinnvoller einsetzen.
Viele Staaten haben Fluglinien ohne staatliche Beteiligung gerettet. Das wäre auch für die Lufthansa eine Option gewesen.
Ob Pharmaunternehmen oder Lufthansa, die FDP befürchtet, die derzeitige staatliche Unterstützung sei ein zu großer Eingriff in die Marktwirtschaft. Adressiert ist dieser Vorwurf an den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Dieser verteidigt die Haltung der Regierung.
Der Eingriff in die Marktwirtschaft, der ist nicht erfolgt durch das, was wir in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und ihren Akteuren, den Verbänden, den Unternehmen gemeinsam innerhalb von wenigen Tagen und Wochen auf den Weg gebracht haben. Der Eingriff in die Marktwirtschaft ist erfolgt durch das Coronavirus, das dazu geführt hat, dass die Marktgesetze für viele tüchtige Unternehmen ausgesetzt worden sind. Und deshalb haben wir geholfen.
Unterstützung erhält er dabei von seinem Kollegen aus der CSU, Matthias Haider.
Ginge dieses Unternehmen pleite, verlören nicht nur mehrere 10.000 Menschen ihren Job, unmittelbar bei der Lufthansa oder mittelbar, sondern es fehlt uns auch ein Aushängeschild weltweit.
Und auch die SPD hält eine Beteiligungsbremse gerade in der jetzigen Zeit für überflüssig. Gerade in der Krise bräuchten Unternehmen und Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Sicherheit, so der Bundestagsabgeordnete Bernd Westphal.
Arbeit muss stark und auch interessant und zufrieden machen und nicht krank. Und deshalb ist es wichtig, dass der Staat die Rahmenbedingungen dementsprechend gestaltet. Und auch was die Umweltbelange angeht, eine klimaneutrale Wirtschaft aufzubauen, ist eine Aufgabe, wo der Staat sich natürlich mit Rahmensetzungen einbringt.
Rückenwind bekommt die FDP bei ihrem Antrag von ganz rechts. Auch die AfD steht der wirtschaftlichen Beteiligung des Staates in der Corona-Krise kritisch gegenüber. Hier Enrico Komning.
Das Interesse der Bundesregierung ist es, sukzessiv schleichend sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge die staatliche Kontrolle über alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft auszudehnen.
Finanzielle Beteiligung ja, aber nicht ohne Bedingungen. Das ist die Haltung der Grünen in dieser Debatte. Gerade im Fall Lufthansa sei das aber nicht der Fall gewesen und der Staat habe hier versagt. So die Grünen-Abgeordnete Katharina Dröge.
Ich nutze diese Krise als Chance, um die Lufthansa als Vorreiter zu machen im Bereich klimagerechteres, klimaneutraleres Fliegen. Das wäre jetzt der Job gewesen. Sie haben mehrere Jobs, wenn Sie als Staat einsteigen. Und das haben Sie nicht gemacht. Und das ist Ihr Fehler, Herr Altmaier.
Als problematisch ansehen die Grünen außerdem, dass es jetzt schon eine große Nähe von Wirtschaft zu Politik und ein Problem mit Lobbyismus gebe. Was für die FDP ein zu viel an Staat ist, ist für die Linke ein zu wenig. Laut dem Abgeordneten Pascal Meiser müsse man deshalb eher über eine Privatisierungsbeschleunigungsbremse als über eine Beteiligungsbremse nachdenken.
In der Corona-Pandemie zeigt sich doch gerade weltweit, dass der Markt eben nicht alle Probleme lösen kann. Und vielerorts sehen wir, welche fatalen Folgen es hat, wenn man beispielsweise das Gesundheitssystem radikal privatisiert. Mehr noch, wir erleben die schwerste Wirtschaftskrise seit den 1920er Jahren. Nur durch staatliche Eingriffe konnte unsere Wirtschaft bisher vor dem totalen Kollaps bewahrt werden.
Nach über einer Stunde Schlagabtausch wird der Antrag der FDP in die Ausschüsse verwiesen.
Anne Bayer aus unserer Politikredaktion über die Debatte im Bundestag in der vergangenen Woche. Da hat die FDP versucht zu verhindern, dass sich der Bund an immer mehr Unternehmen beteiligt. Jetzt muss sich der Bundestag damit zwar weiter beschäftigen, aber am Ende wird dieser Antrag wahrscheinlich mit den Stimmen der Regierungskoalition abgelehnt. Die Idee, ein Unternehmen zu retten und damit Arbeitsplätze zu erhalten, ist nicht ganz neu und sie funktioniert auch nicht immer. 1999 kam deswegen sogar der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder nach Frankfurt, um die Rettung von Holzmann zu verkünden. Das war ein großer Baukonzern. Der Bund hat damals Millionen Euro zur Verfügung gestellt, beziehungsweise noch D-Mark. Die Firma ist trotzdem pleite gegangen. 25.000 Leute haben auf der Straße gestanden. Das Beispiel wird gerne zitiert in Debatten, es lohnt sich aber noch weiter zurückzuschauen. Professor Werner Plumpe ist Wirtschaftshistoriker an der Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Professor Plumpe, gab es mal eine Zeit in Deutschland, in der der Staat bei keinem einzigen Unternehmen seine Finger im Spiel hatte?
Ja, also streng genommen wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt. Irgendwo ist immer irgendwas gewesen. Aber die größeren Geschichten, die könnte man schon nennen, das ist sicher schon im 18. Jahrhundert der Aufbau privilegierter Manufakturen, zum Teil von Manufakturen direkt in Staatsbesitz gewesen. Die haben sich beschäftigt mit der Herstellung von Waffen, von Uniformen. Das bekannteste, heute gibt es das ja noch in Meißen, das waren die staatlichen Porzellanmanufakturen, hier bei uns in der Nähe in Höchst ja auch. Und da war eine relativ große Fülle von Unternehmen da, da der Staat eben ein Interesse daran hatte, dass es diese Unternehmen gab, hat er sie entweder mit eigenem Geld gegründet oder sie privilegiert, dass sie Monopolmärkte hatten, etwa um die jeweilige fürstliche Tafel mit Porzellan zu versorgen. Das hat dann aber nach den Napoleonischen Kriegen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts doch deutlich nachgelassen. Da war der Staat sehr viel weniger aktiv. Man spricht ja auch heute von der Zeit des Manchester-Liberalismus. Da hat er sich dann zurückgezogen. Das, was wir so kennen an umfänglichen Staatsengagements, das stammt in der Regel alles aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Porzellan ist das eine. Das wäre mir jetzt tatsächlich nicht zuerst eingefallen. In welchen Bereichen hat sich denn der Staat sonst noch engagiert in der Vergangenheit?
Naja, im 19. Jahrhundert spielen zunächst die Infrastrukturinvestitionen und die Infrastrukturbetriebe eine große Rolle. Zum Teil werden die Eisenbahnen von Anfang an als staatliche Betriebe geführt. Zum Teil werden sie im Laufe des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts dann verstaatlicht. Das bekannteste Beispiel sind die preußischen Staatsbahnen gewesen. Der Staat Preußen übernimmt nach und nach eine Vielzahl von privaten Bahnunternehmen auf seinem Territorium. Das macht er aus einem ganz einfachen, nachvollziehbaren Grund. Das sind nämlich sehr, sehr profitable Geschichten gewesen. Er hat an den Staatsbahnen zum Teil mehr verdient als an Steuereinnahmen. Da sind die Gründe, weshalb er das gemacht hat, schnell nachvollziehbar.
Also durchaus auch egoistische Gründe. Der Staat will einfach Geld verdienen.
Genau, man nannte das nicht egoistisch, man nannte das fiskalische Gründe, aber das läuft aufs Gleiche hinaus. Und ganz ähnlich war das im Bereich der Kommunen. Viele von den kommunalen Unternehmen, die uns heute sehr vertraut sind als kommunale Einrichtungen, waren zunächst private Initiativen, die Gaswerke. Die Stromversorgung war privat, aber auch der öffentliche Nahverkehr war privat, sehr viel war privat. Und auch hier sind die Kommunen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mehr und mehr eingestiegen, haben diese Bereiche übernommen, einfach deshalb, weil man fiskalisch daran interessiert war. Das waren wichtige Bereiche, ganz ohne Frage, für das Leben der Menschen. Aber das waren auch Bereiche, mit denen man ganz gut Geld verdienen konnte. Und die Kommunen waren schon vor dem Ersten Weltkrieg relativ knapp mit Geld. Und da war man um jede Einnahmequelle froh.
Und das sind Bereiche, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die so zu dem Bereich Daseinsvorsorge gehören, oder?
Genau, genau. Das ist Daseinsvorsorge. Da könnte man das ja im weitesten Sinne auch noch sagen, das ist ganz in Ordnung, dass der Staat es macht, dass er da Standards setzt, dass er Sicherheitsregeln vorgibt und dass er den Unternehmen, wenn er es nicht selber macht, dann schon ziemlich genau sagt, so und so hat das zu funktionieren. Aber dabei blieb es nicht stehen. Im Ersten Weltkrieg hat sich der Staat an strategischen Unternehmen, sofern die bereit waren, das mitzumachen, beteiligt beziehungsweise das gefördert, weil er aus militärischen Gründen diese Dinge brauchte, und dann hat er nach 1918 daran auch festgehalten, zumal die Stimmung sich ja sehr geändert hatte.
Also Waffenproduktion?
Waffenproduktion, Herstellung von Sprengstoffen, Herstellung von wichtigen strategischen Gütern, die man für die Rüstung benötigen konnte. Und der Anteil, also die Bedeutung des Staates nimmt während des Ersten Weltkrieges ganz gewaltig zu, und nach 1918 wollen ja viele auch da gar nicht wieder raus. Die denken sich, das könnte ja der Einstieg sein in so etwas wie eine Art sozialistische Wirtschaft. Und es kommt ja zu zwei Sozialisierungskommissionen, und der Kohlenbergbau und der Kalibergbau, die werden ja auch nominell jedenfalls sozialisiert nach dem Ersten Weltkrieg.
Ein Argument habe ich jetzt bei Ihnen noch gar nicht gehört, denn heute wird immer gesagt, ja, der Staat, der steigt dann ein, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu retten. Hat das denn früher so gar keine Rolle gespielt?
Nein, ich glaube, da war man realistisch genug, auf Seiten des Staates zu wissen, dass man sich an Unternehmen beteiligt oder an Bereichen beteiligt, in denen es auf der einen Seite zwingende Sicherheitsgründe dafür gab und die auf der anderen Seite profitabel waren, womit man also Geld verdienen konnte. Dass der Staat geglaubt hat, wenn er einsteigt, dann könne er Arbeitsplätze besser sichern, als das private Unternehmer können. Das ist eine sehr, sehr, sehr junge Entwicklung. Damals hat der Staat das aus pragmatischen Gründen getan, hat in den 20er Jahren im Zuge der sogenannten kalten Sozialisierung weitere Betriebe übernommen und die dann selbst betrieben, meistens im Bereich der Energieversorgung und anderer Dinge, und hat damit auch in der Regel ganz gut Geld verdient. Dass er das aufgegeben hat, tendenziell immer mehr aufgeben wollte, seit den 1970er, 80er Jahren, hat einen ganz ähnlichen Grund. Als die Bahn und die Post, die größten Staatsbetriebe, defizitär wurden und auch die Energieversorgungsbetriebe nicht so gut funktioniert haben, hat man sich überlegt, dass man da andere Wege findet. Der Staat konnte nichts mehr verdienen und hat sich tendenziell versucht zurückzuziehen,
das heißt,
um diese Subventionsgräber loszuwerden.
Der hat ja eigentlich fallen lassen.
Er hat sie fallen lassen, ja natürlich. Denn man muss sich vorstellen, was das kostet, was das für ein Aufwand ist. Die Post musste subventioniert werden, die Bahn musste subventioniert werden. Die Stromversorgung in Deutschland war nicht unbedingt deshalb besser. Sie war aber auf jeden Fall nicht preiswerter, solange sie in staatlicher Hand war und da fest organisiert gewesen ist. Also die Gründe, weshalb man da raus wollte, waren ähnlich pragmatisch wie die, weshalb man vor dem Ersten Weltkrieg eingestiegen ist.
Sie sehen mich ein wenig desillusioniert inzwischen. Ist es denn so, dass der Staatseinstieg, über den wir heute diskutieren, also im Jahr 2020, dann aus ehrenwerteren Gründen stattfindet, als vielleicht in den Zeiten, die Sie genannt haben?
Also ich kann mir mit Verlaub nur vorstellen, dass das im Moment eine eher symbolische Diskussion ist. Wir haben ja generell ein bisschen die Stimmung in diesem Land, dass der Staat wieder mehr Verantwortung übernehmen soll. Corona-Zeiten haben ihm eine aktivere Rolle zugewiesen, und da macht sich auch in bestimmten Kreisen vielleicht der Gedanke breit, der Staat könnte das besser machen. Aber die historische Erfahrung lehrt, der Staat hat gute, schlechte Zeiten als Unternehmer gehabt. Er ist nicht unbedingt der bessere, er muss auch nicht zwingend der schlechtere Unternehmer sein, aber ich würde sagen, in der Tendenz waren die Gründe, weshalb er das getan hat, rein pragmatischer Art. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass der Staat, wenn er denn als Unternehmer tätig ist, weniger Krisen, weniger Probleme oder weniger Rationalisierungszwängen ausgesetzt wäre, als dass die private Wirtschaft der Fall ist. Also von daher glaube ich, ist das im Moment so ein bisschen eher eine Hoffnung. Wenn der Staat etwas tut, könne er etwas besser wirtschaftlich oder sozial machen, als das Privaten tun. Historisch gibt es dafür keine Evidenz.
Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe von der Goethe-Universität in Frankfurt. An die Leine genommen, wenn der Staat zum Unternehmer wird. So heißt der Tag heute, und deswegen haben wir mal auf einschlägigen Internetseiten nachgeschaut, zum Beispiel auch auf derkleinehundefreund.de, wie das denn geht, jemanden an die Leine zu nehmen, um ihn zu führen.
Schauen wir uns mal die Leinenführung an. Die Hundeleine dient nicht nur dazu, den Hund beim Gassigehen durch die Gegend zu führen und sich im besten Fall noch hinterherziehen zu lassen, sondern sie dient natürlich auch der Ausbildung. Merke, die Hundeleine sollte immer mit Bedacht eingesetzt werden, denn jeder noch so kleine Leinenruck und jede straffe Leine ruft bei ihrem Hund eine Reaktion hervor. Ein Beispiel. Zwei Hundebesitzer treffen sich beim Gassigehen. Plötzlich beginnen beide Hunde zu bellen. Sie zeigen Aggressionen und steigern sich quasi immer mehr in ihr Verhalten hinein. Im schlimmsten Fall gehen die beiden Hunde aufeinander los. Oftmals ist dabei zu beobachten, dass die Hundeführer aus der Angst heraus, es könnte was passieren, in solchen Situationen innerlich verkrampfen. Die Angst bzw. der Stress, dem der Hundebesitzer nun ausgesetzt ist, wird jetzt direkt in die Hundeleine übertragen. Sie wird dadurch unbewusst gestrafft und der nach hinten gezogene Hund ändert sein Verhalten.
Später noch mehr gute Ratschläge zum Thema Hundeleine. Wenn der Staat Unternehmen an die Leine nimmt, sollte er das auch mit Bedacht tun, so wie auch der Hunderatgeber das nahelegt. Denn es geht um eine Menge Geld. Das kommt nicht von irgendwoher, sondern vor allem von uns, von den Leuten, die Steuern zahlen. Deswegen ist auch viel hin und her überlegt worden, ob der Staat bei der Lufthansa einsteigen soll. Er hat das getan, und zwar mit 9 Milliarden Euro. Welche Diskussionen es vorher gegeben hat, zeigt Ursula Mayer.
Es seien keine Managementfehler gewesen, die die Lufthansa in Schieflage gebracht hätten, betonte deren Chef Carsten Spohr noch vor der Rettung durch den Staat auf der ersten regulären Hauptversammlung des Jahres Anfang Mai, sondern eindeutig die Corona-Pandemie.
Wir sind unverschuldet in diese Krise geraten. Jetzt brauchen wir staatliche Unterstützung. Aber wir brauchen keine staatliche Geschäftsführung.
Denn seit ihrer Privatisierung vor über 20 Jahren ist die Lufthansa aus Spohrs Sicht äußerst erfolgreich. Tatsächlich konnte die Airline in den letzten Jahren Milliardenergebnisse vorweisen, in Vor-Corona-Zeiten wohlgemerkt. Dann sorgte die Krise für leere Check-in-Schalter, zwang die Flugzeuge auf den Boden. Infolge erzielte die Lufthansa in den letzten Quartalen ein Minus, auch jeweils in Milliardenhöhe. Das überzeugte bald auch die Politik. Hier ist ein eigentlich kerngesundes Unternehmen nur wegen Corona in Turbulenzen geraten und auf die Hilfe des Staates angewiesen. Und so sagte etwa der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir damals mit Blick auf die zigtausend Arbeitsplätze:
Natürlich müssen wir ein Interesse daran haben, dass die Lufthansa als Arbeitgeber, aber andererseits auch als die Fluggesellschaft, die dafür sorgt, dass Hessen in der Mitte Deutschlands und Europas und in bestimmten Bereichen quasi auch in der Mitte der Welt, dass diese Lufthansa als globaler Player erhalten bleibt.
Wenn der Staat hier eingreifen will, dann aber bitte behutsam, forderten damals Aktionärschützer wie Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Ich glaube, wichtig ist, dass man einen Spagat hinbekommt. Auf der einen Seite sind es Steuergelder, die der Staat jetzt nimmt, um die Lufthansa dann zu retten, weil sonst wäre sie schlichtweg pleite. Auf der anderen Seite darf man aber auch die Lufthansa nicht ersticken.
Viele Aktionäre haderten mit einer möglichen Staatsrettung, insbesondere der Großaktionär Hans-Hermann Thiele. Einer seiner größten Sorgen, der Staat könnte einer harten Sanierung im Wege stehen. Am Ende lenkte Thiele ein und damit stand Ende Juni nach der zweiten außerordentlichen Hauptversammlung in diesem Jahr fest: Die Lufthansa wird vom Staat mit 9 Milliarden Euro gerettet. Den Löwenanteil gibt es in Form von stillen Einlagen und einem Kredit. Darüber hinaus erwirbt der Bund 20% der Lufthansa-Aktien mit der Option, notfalls auf 25% aufzustocken. Damit hätte der Staat eine Sperrminorität, könnte also etwa eine feindliche Übernahme blockieren. Wie stark aber soll der Staat überhaupt Einfluss nehmen? Darüber diskutierten Politiker und Experten noch lange nach der Rettung heftig. So sagte damals etwa Gabriel Felbermayr vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel:
Wenn Sie in die Wirtschaftsgeschichte schauen, dann sind die Lehren aber ganz klar. Der Staat ist kein guter Unternehmer. Er ist auch kein guter Aktionär. Und aus diesen Gründen fände ich es besser, wenn sich der Staat als passiver Investor im Hintergrund verhält und nicht Einfluss nimmt aktiv auf das Handeln der Lufthansa. Lufthansa.
Und einmischen will sich der Bund nach eigenen Aussagen auch nicht. Nicht einmal bei den radikalen Sparmaßnahmen der Fluggesellschaft. Dabei könnte die womöglich über 22.000 Vollzeitstellen abbauen. So will die Lufthansa wieder auf die Beine kommen. Und daran wiederum dürfte auch der Bund interessiert sein. Ansonsten ist seine Investition verloren.
Da haben wir es wieder. Wir sind Lufthansa, oder anders gesagt, Sie und ich, wir alle haben einen Anteil an Deutschlands größter Fluggesellschaft erworben, ob wir es wollen oder nicht. Denn es ist schließlich unser Geld, das der Bund da investiert hat. Deswegen sind wir alle auch ein Stück Commerzbank. Nach der großen Finanz- und Banken- und Euro- und was weiß ich noch Krise ist der Staat auch bei dieser Bank dabei. Das war im Winter 2008/2009. Damals wurden 18 Milliarden Euro reingesteckt in die Commerzbank und es hieß, der Staat wolle nur vorübergehend an Bord bleiben. Er ist es aber bis heute. Das verfolgt Michael Grote, Professor für Unternehmensfinanzierung an der Frankfurt School of Finance and Management. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Wagner.
War die Situation bei der Commerzbank damals wirklich so schlimm, dass der Staat da einsteigen musste?
Ja, ich meine, damals ist das Wort von der Alternativlosigkeit geprägt worden. Und ich meine, zu einem gewissen Sinne auch zu Recht. Wenn man sich zurückerinnert an die Situation damals, Mitte September haben sich in Amerika ganz ähnliche Überlegungen ergeben um die Lehman Brothers Bank herum. Und dort hat man sich entschieden, die Bank tatsächlich pleite gehen zu lassen. Und von diesem einen Tag, dem 15. September 2008 aus, hat sich wirklich ein Erdbeben ganz schnell durch das gesamte Finanzwesen durchgesetzt. Und man hat überhaupt nicht gewusst, in welcher Art und Weise unheimlich viele, auch eigentlich gar nicht miteinander verbundene Unternehmen, doch miteinander verbunden waren über zweite, dritte und vierte Unternehmen. Und das hat einen riesigen Dominoeffekt gegeben, der das Finanzsystem sehr stark beschädigt hat.
Also der Gedanke war, sowas müssen wir verhindern. Es ging gar nicht so sehr darum, jetzt diese Commerzbank zu retten.
Nein, es ging, ich meine, wir hatten ähnliche Fragestellungen ja schon ein Jahr vorher mit der IKB in Düsseldorf. Das war die allererste Bank, die davon betroffen war. Mhm. Auch die wurde gerettet. Und dann haben wir direkt nach Lehman gab's die ersten großen Probleme bei der Hypo Real Estate. Dort hat man auch Geld hineingegeben. Und dann fing irgendwie die Commerzbank an zu wackeln. Und da war dann schon die Frage, also können wir uns erlauben, das passieren zu lassen mit all den Risiken, die wir nicht abschätzen können? Und da hat man gesagt, nein, wir können uns nicht erlauben, dieses Risiko einzugehen, und hat dann die Commerzbank gerettet. Und das war ja im Ende in Bezug auf die Rettung und die Stabilität des Finanzsystems in Deutschland auch ein guter Erfolg.
Das hat funktioniert. Das Argument war aber auch immer, wenn der Staat einsteigt, werden Arbeitsplätze erhalten. Das funktioniert bei der Commerzbank nicht so gut.
Das ist wahr. Allerdings ist das jetzt auch schon 10 Jahre her. Ich meine, das liegt jetzt nicht mehr oder weniger an dem Staat. Die in der gesamten Bankbranche funktioniert es seit 10 Jahren, zumindest in Europa, nicht besonders gut. Das liegt zum einen durch das Aufkommen immer stärker der Fintechs, stärkere Automatisierung.
Also Fintechs, neue Finanzprodukte im Prinzip.
Ja, oder vor allen Dingen neue Spiele, also neue Unternehmen, die das alles viel billiger können. PayPal zum Beispiel, ja, die also auf einmal einen großen Teil der Überweisungen tätigen und an den normalen Banken vorbei. Und das führt natürlich immer zu Abschmelzen der Geschäfte bei denen. Hinzu kommt noch ein sehr niedriges Zinsumfeld, sodass auch dort das Geldverdienen für die Banken sehr viel schwieriger geworden ist. Und wir sehen es ja auch bei anderen Banken, auch dort sinkt die Beschäftigung. Insofern spielt die Commerzbank da nicht gegen den Trend, aber sie ist auch nicht ganz, ist eine normale Bank wie andere auch.
70.000 Mitarbeiter hatte die Commerzbank 2008 noch, jetzt sind es 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also da ist schon eine ganze Menge nicht mehr beschäftigt, aus den Gründen, die Sie auch genannt haben. Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumper hat vorhin gesagt, der Staat hat auch ein Interesse daran, Gewinn zu machen, wenn er denn einsteigt. Also auch da war die Commerzbank jetzt keine ganz so gute Investition, oder?
Nee, sicher nicht. Aber es ist, also bei der Commerzbank hat man eine ähnliche Konstruktion gewählt wie bei der Lufthansa heute. Sie hat damals etwa 18 Milliarden Euro an staatlichen Leistungen bekommen. Allerdings davon etwa 14 Milliarden in mehreren Schritten, etwa 14 Milliarden als Kredit und die sind auch zurückgezahlt worden. Das heißt, das Minus für den Steuerzahler liegt so etwa bei maximal 4 Milliarden Euro. Und der Staat hat noch etwa 15% der Aktien der Commerzbank, also ungefähr 1 Milliarde wert. Das heißt, momentan liegt der Steuerzahler etwa 3 Milliarden im Verlust. Das ist.
Ist jetzt nicht wenig Geld.
Nee, das natürlich für jeden von uns wäre das eine Stange Geld. Wenn wir angucken, die Maßnahmen, die wir gerade in der Corona-Krise beschlossen haben, mit 750 Milliarden und so weiter, dann relativiert das, glaube ich, schon noch ein bisschen. Und die Frage ist, was haben wir dafür bekommen? Also es war sicher kein gutes Investment, das ist klar. Also im Sinne eines, wir wollen damit Geld verdienen, Dividende oder so erwirtschaften, das war nichts. Aber wenn wir das sehen, als eine Versicherungsprämie, die die Steuerzahler bezahlt haben, damit es nicht zu einem Finanzsystemzusammenbruch in Deutschland kommt, erscheint es nicht so teuer.
Die Commerzbank und die Lufthansa haben Sie gerade auch schon erwähnt. Das wird ja auch gerne in einem Atemzug genannt, wenn wir über Staatsbeteiligung reden. Kann man die beiden Fälle wirklich so gut miteinander vergleichen? Also hier eine profitable Fluglinie, auf einmal eine Krise und da eine Bank, ja, wo es eh schon schwierig war.
Naja gut, so schwierig war es damals bei der Commerzbank auch nicht.
Ja.
Muss auch sehen, sie hatte ja kurz vorher die Dresdner Bank übernommen. Insofern war das eine sehr fragile Situation insgesamt. Ne? Und dann ist sozusagen die Krise zum ganz falschen Zeitpunkt hat sich da ausgebreitet. Insgesamt würde ich schon sagen, dass wir sowohl bei der Commerzbank diese berühmte Systemrelevanz haben und etwas Ähnliches aber auch bei der Lufthansa. Es geht, in meinen Augen geht es gar nicht so sehr um die Arbeitsplätze, die sind natürlich wichtig, aber wenn wir uns vorstellen, dass die Lufthansa wirklich pleite ginge und wir dann Deutschland mit seinen vielen Exporten und seiner starken Vernetzung in der Welt keine große Fluglinie mehr hätte, die dieses auch unterfüttern könnte, dann würde das auch viel größere Auswirkungen haben. Insofern ist das auch hier und uns in das Weltsystem weiter einklinkende Rettung.
Sagt Michael Grote, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Haben Sie besten Dank. Die Corona-Pandemie sorgt gerade weltweit dafür, dass die Wirtschaft so heftig ausgebremst wird, wie wir das seit dem Zweiten Weltkrieg wohl nicht mehr erlebt haben. Deswegen wird schnell nach dem Staat gerufen, der dann helfen soll. Der nimmt einige Unternehmen dann an die kurze Leine. Wie das genau geht mit der Leine, das ist schon bei Hunden eine gewisse Herausforderung.
Ob Leder, Kunststoff oder Metall, um seinen Hund im Griff zu haben, stehen unzählige Leinenmodelle zur Verfügung. Schauen wir uns ein paar davon an. Die Schleppleine. Die Modelle beginnen bei 6 Metern und können bis zu 30 Meter lang sein. Die Schleppleine ist nicht für den Alltag, sondern für das Hundetraining gedacht. Der Hund ist unter Kontrolle, fühlt sich jedoch freier. Die Flexileine. Roll- oder Flexileinen rollen sich selbst aus und ein. Der Hundehalter hält sie an einem Griff. Diese Leinen kommen auf bis zu 8 Meter Länge. Die Flexileine war lange verpönt. Sie eigne sich nur für Hunde, die sich gut führen lassen. Ansonsten lerne der Hund das Ziehen. Der Kurzführer ist eine sehr kurze Führleine. Manche nennen sie auch Pseudoleine oder Alibileine. Eben deshalb, weil sie für die meisten Hundebesitzer keine richtige Hundeleine darstellt.
Da erfahren wir also auch eine Menge über Hundeleinen heute Abend. Aber eigentlich beschäftigen wir uns damit, wie der Bund bei verschiedenen Unternehmen agiert, wie er da schon eingestiegen ist oder ihnen hilft. Bei CureVac, dem Impfstoffhersteller, oder auch bei der Lufthansa, haben wir schon mehrfach gehört. Das können andere aber auch ganz gut. In Frankreich hat der Schutz der eigenen Industrie eine lange Tradition. Die Liste der Unternehmen, bei denen der Staat dort mitfinanziert und mitentscheidet, ist lang. Und es sind bekannte Namen, die wir da finden.
Renault, Air France, der Energieversorger EDF, der Atomkonzern Areva, die Hersteller von Militär- und Luftfahrttechnik Thales und Safran. Die Liste der Unternehmen ist lang, in denen der französische Staat als Miteigentümer seine Finger im Spiel hat. Ein Bericht des Rechnungshofes von 2017 hat 1.800 Unternehmen gezählt, in denen der Staat als Minderheits- oder Mehrheitsaktionär präsent ist. Für die westlichen Industriegesellschaften sei das ohne Beispiel, sagt Eileen Keller, die Wirtschaftsexpertin des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg.
In Frankreich arbeitet jeder sechste Arbeitnehmer im privaten Sektor in einem Unternehmen, in dem der Staat beteiligt ist. Und es gibt kein Land in der OECD, wo so viele Menschen in Staatsunternehmen arbeiten, also wo der Staat eine Mehrheit hat, wie in Frankreich.
Frankreichs kapitalistischer Sonderweg hat Tradition. Nach dem Zweiten Weltkrieg trieb eine Verwaltungselite die lange verschlafene Modernisierung der Wirtschaft voran, mit dem Staat als zentralem Akteur. Es wurden ganze Wirtschaftszweige aus dem Boden gestampft, die Kernenergie, die Luftfahrt, die schnellen Eisenbahnverbindungen. In den letzten 3 Jahrzehnten wurden allerdings immer mal wieder staatliche Unternehmensanteile veräußert. Aber es nahmen auch die kritischen Stimmen an der überaus aktiven Rolle des Staates zu, stellt Eileen Keller fest.
Und dass gerade auch der Rechnungshof immer wieder nahegelegt hat, dass das nicht notwendigerweise das günstigste Element ist, um als Staat wirtschaftspolitisch Entscheidungen zu treffen. Es ist eben tatsächlich schon so, dass es einfach einhergeht mit dem Selbstverständnis, dass der Staat darüber auch auf die Unternehmenspolitik Einfluss nehmen kann.
Präsident Macron hatte den Verkauf von weiteren staatlichen Unternehmensanteilen in sein Wahlprogramm geschrieben. Bislang gelang das aber nur bei 2 Unternehmen. Bei Engie, dem weltgrößten Gasversorger, platzierte der Staat 4% der Anteile an der Börse. Bei der Lottogesellschaft Française des Jeux 50%. Und nun die Corona-Krise. Der französische Staat nahm sofort die Rolle als Retter in der Not an. Zeitgleich mit dem Lockdown stellte die Regierung den Unternehmen mehrere 100 Milliarden Euro an staatlichen Kreditbürgschaften zur Verfügung. Für besonders von der Krise getroffene Unternehmen gab es Milliardenkredite. Zum Beispiel für die Fluggesellschaft Air France. Eine Aufstockung der staatlichen Beteiligung von derzeit knapp 20% ist damit bislang nicht verbunden. Aber Finanzminister Le Maire zeigte sich dafür durchaus offen.
L'État fera tout ce qui est nécessaire pour conserver cette compagnie aérienne nationale.
Der Staat wird alles Notwendige tun, um diese nationale Fluggesellschaft zu erhalten. Und die Privatwirtschaft, sie ruft geradezu nach der starken Hand des Staates. Angesichts der einmaligen Situation dürfe die Nationalisierung von existenzbedrohten Unternehmen kein Tabu sein, sagt der Präsident des Unternehmerverbandes Geoffroy Roux de Bézieux.
Je dis simplement, quand il y a pas d'argent privé pour aller dans une entreprise, l'argent public doit venir.
Ich sage, wenn ein Unternehmen kein eigenes Geld mehr hat und kein privates Geld verfügbar ist, dann muss das öffentliche Geld kommen.
Martin Bohne aus Paris mit einem ganzen Blumenstrauß von Beispielen, wo der Staat aktiv in das Wirtschaftsgeschehen eingreift. Das passiert interessanterweise nicht nur jetzt in Frankreich wegen der Corona-Pandemie, sondern das hat eine lange Tradition. Warum die Franzosen so agieren und wie das in anderen Teilen der Welt aussieht, das beobachtet Professor Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, in Berlin. Herr Professor Fratscher, Frankreich ist unser Nachbarland, uns verbindet eine lange gemeinsame Geschichte innerhalb der Europäischen Union und trotzdem haben die Franzosen viel weniger Hemmungen, bei Unternehmen einzusteigen. Das hat historische Gründe, auch jetzt wegen der Corona-Pandemie haben wir gehört. Aber ist dieses Modell denn erfolgreich?
Man will Unternehmensinsolvenzen verhindern, man will, dass französische Unternehmen auch schneller wieder exportieren können. Ja, ich bin überzeugt, dass die französische Regierung das sehr gut macht, auch wenn Frankreich natürlich von der Krise sehr hart getroffen ist.
Ein anderes Land in Europa, das viel Staatsgeld in Unternehmen investiert, ist Italien. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die ja auch die Regierungskoalition anführt in Italien, sieht das auch ja als so ein politisches Projekt weg vom Neoliberalismus. Was genau ist denn damit gemeint?
Ja, wir haben in den letzten 30 Jahren, ja nicht nur in Italien, sondern weltweit, auch in Deutschland, dieses Dogma gesehen, der Markt weiß es besser, der Staat soll sich mal bitte raushalten und der Staat ist eher das Problem. Und mit dieser Pandemie spätestens müssen wir realisieren, nein, ohne einen guten, funktionierenden Staat geht es eben nicht. Und ganz im Gegenteil, der Markt hat eben viele Fehler gemacht. Denken Sie an die globale Finanzkrise 2008, 2009, als viele Banken und das Finanzsystem völlig falsch aufgestellt waren und die Risiken eingegangen sind. Also wir müssen jetzt realisieren, dass Länder, die einen funktionierenden Staat haben, gute staatliche Institutionen, deutlich besser durch die Krise kommen. Schauen Sie sich USA und Großbritannien an, die da eine ganz andere Philosophie fahren. Ich sehe diese Pandemie auch als ein Sargnagel für den Neoliberalismus, also diesen Glauben oder Irrglauben, der Staat sei das Problem und der Markt sei die Lösung.
Jetzt sagen aber viele, auch bei der Europäischen Union in Brüssel, wenn ein Land massiv die eigene Wirtschaft unterstützt und da auch eingreift, dann verzerrt das den internationalen Wettbewerb. Wie schätzen Sie das ein?
Da ist natürlich eine Menge dran und interessanterweise ist es natürlich vor allem Deutschland, wo der Staat die Unternehmen sehr stark unterstützt. Und es gibt Anträge, die der Staat stellen muss bei der Europäischen Kommission, wenn man staatliche Hilfen an Unternehmen leisten will. Und die Hälfte der Anträge in den letzten 6 Monaten in Europa kommen aus Deutschland. Das Positive ist, der Staat hilft den Unternehmen. Das Negative ist, wenn jetzt, nehmen wir mal Lufthansa, ich halte die Unterstützung für Lufthansa für richtig durch den deutschen Staat, durch 7 bis 8 Milliarden Euro. Aber das heißt natürlich, Lufthansa bekommt die Unterstützung. Aber wenn andere Fluglinien nicht die gleiche oder ähnliche Unterstützung bekommen, dann sind sie natürlich gegenüber Lufthansa im Nachteil. Also,
ja, das ist doch auch ungerecht, oder?
Das ist auch ungerecht aus der Perspektive der Wettbewerber. Es ist natürlich aus der Perspektive von Lufthansa und natürlich auch der deutschen Konsumentinnen und Konsumenten durchaus sinnvoll, weil ja, es ist richtig, dass Deutschland eine nationale Fluglinie oder eine Fluglinie hat, die in Deutschland ihren Hauptsitz hat, die in Deutschland 2 große Drehkreuze mit Frankfurt und München hat. Also für viele in Deutschland hat es große Vorteile, aber wie Sie zu Recht sagen, für viele andere ist es unfair und eine Wettbewerbsverzerrung.
Müssten dann, wenn ich den Gedanken weiterspinne, den Sie gerade so angerissen haben, müssten dann folgerichtig nicht alle Länder ihre zentralen Unternehmen unterstützen, weil dann wieder Waffengleichheit herrschen würde?
Naja, zum ersten Mal will man ja nicht unbedingt Unternehmen unterstützen. Unternehmen sollen ja sich selbst im Markt behaupten können.
Ja, weil es auch Geld kostet.
Und das ist der zweite Punkt. Es kostet viel Geld und viele Regierungen können sich das gar nicht leisten. Es gibt keine andere Regierung in der Welt, die größere wirtschaftliche Unterstützungsprogramme gefahren hat als Deutschland. Und das können sich viele Länder gar nicht leisten, auch Italien nicht. Und deshalb entsteht da natürlich eine Unwucht. Deutschland kommt deshalb besser durch diese Krise, wirtschaftlich gesehen, als viele andere europäische Länder. Und das ist ja genau die Logik des europäischen Hilfsprogramms, das man in Brüssel jetzt aufgelegt hat und das auch mit vor allem von Angela Merkel und der Bundesregierung vorangetrieben wurde, zu sagen, wir müssen allen europäischen Ländern ermöglichen, einigermaßen durch die Krise zu kommen. Denn es ist ja auch in unserem deutschen Interesse, dass Italien aus dieser Krise rauskommt, denn fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. Weit über die Hälfte unserer Exporte gehen nach Europa. Also sprich, wenn Italien in noch eine tiefere Krise kommt, dann haben wir auch in Deutschland in vielerlei Hinsicht ein Problem, auch weil wir unsere Exporte nicht mehr verkaufen können.
Also wäre es eigentlich besser, wenn ich Sie richtig verstehe, ein europäisches Hilfsprogramm voranzutreiben als diese ganzen nationalen Programme wie in Deutschland?
Ja, und das tut man ja. Ne? Man hat ja Anfang Juli, haben sich ja die europäischen Staats- und Regierungschefs auf den Wiederaufbaufonds geeinigt. 750 Milliarden, knapp 400 Milliarden Euro davon sind Transfers, also wo auch Deutschland Nettozahler ist, muss man auch ehrlich sagen. Das Problem ist, dass die ersten Gelder, und das ist ja ein bürokratischer Prozess, die ersten Gelder davon wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres fließen werden. Und dann 2022, 2023, 2024, sprich, das dauert und das ist natürlich viel zu spät, um kurzfristig die Wirtschaft zu stabilisieren. Das hilft dann beim Wiederaufbau, bei der Transformation, da hilft es, da ist es wichtig, aber jetzt kurzfristig zu agieren, da sind eigentlich die nationalen Regierungen gefragt und die müssen in die Verantwortung gehen.
Treiben wir das jetzt mal auf die Spitze. In China haben wir praktisch nur Unternehmen, die vom Staat kontrolliert werden. Damit ist das Land aber international erfolgreich im Wettbewerb. Das scheint zu funktionieren.
China ist natürlich sehr erfolgreich, wächst sehr schnell. Chinesische Unternehmen, denken wir mal an Huawei, schaffen es auch in Hochtechnologiebereichen mittlerweile immer häufiger auf Augenhöhe mit europäischen und amerikanischen Unternehmen zu sein. Die bekommen aber auch massive Unterstützung von der eigenen Regierung. Und meine Sorge ist, dass hier nicht nach fairen Regeln gespielt wird oder nach gleichen Regeln. Ja, also diese Logik der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und Europa, dass die Unternehmen auf sich gestellt sind, die müssen sich erst einmal im Markt behaupten. Diese Logik besteht ja in China so nicht. Die werden protektioniert, bekommen Vorteile, die letztlich chinesischen Unternehmen dann Vorteile im globalen Wettbewerb verschaffen. Und das macht dann wieder viele deutsche, viele europäische Unternehmen böse, die sagen, das kann so nicht sein. Hier gelten nicht gleiche Bedingungen. Und bitte, deutsche Regierung und europäische Kommission, bitte helft uns, schützt uns, damit wir in dem Wettbewerb bestehen können.
So sieht das Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Wenn Unternehmen an die kurze Leine genommen werden, muss das nicht immer gut ausgehen für die Leute, die dort arbeiten. Und das ist politisch fast immer umstritten. Vielleicht fehlt in solchen Fällen das Drumherum für den Erfolg, also das richtige Zubehör, so wie bei der Hundeleine.
Zur Leine braucht es auch das passende Halsband. Die Führleine kann mit jedem Halsband kombiniert werden. Es sollte glatt und mehr als 1,5 Halswirbel breit sein. Es muss außerdem so locker sitzen, dass bequem 3 Finger zwischen Haut und Halsband passen. Natürlich darf es nicht über die Ohren rutschen, wenn Zug darauf kommt. Für Schlepp- und Flexileinen, die länger als 3 Meter sind, empfehlen die Experten dagegen ein Brustgeschirr. Denn je länger die Leine, desto größer die Wucht, wenn der Hund hineinrennt. Auch wenn Besitzer oder Hund dazu neigen, an der Leine zu zerren, ist ein Brustgeschirr besser als ein Halsband. Denn das Halsband übt Druck auf den empfindlichen Kehlkopf aus und könnte zu Verletzungen führen.
Dann klappt das auch mit der Leine. Sobald der Staat aktiv in die Wirtschaft eingreift, Anteile erwirbt an einer Firma zum Beispiel, macht er das meistens aus guten Gründen. Er ist aber nicht automatisch ein guter Unternehmer. Dafür braucht es gewisse Eigenschaften, Tugenden für den Erfolg. Unsere Reporterin Anna Vogel hat bei jemandem nachgefragt, der sich mit sowas auskennt, bei einem Unternehmer in Südhessen.
Hallo.
Joachim Natrop dreht seine täglichen Runden durch die Werkstatthalle. Rings um ihn bauen Mitarbeiter an großen Maschinen, drücken Knöpfe, drehen Schrauben an Metallgestellen fest. Seit 10 Jahren leitet Natrop das mittelständische Unternehmen KLN Ultraschall in Heppenheim, das unter anderem Maschinen für die Automobilindustrie herstellt. Neben einem Mitarbeiter bleibt er stehen.
Dann unterhalten wir uns auch mal. Er erklärt mir, was gut funktioniert oder was nicht gut funktioniert.
Sebastian Derath unterbricht seine Arbeit. Der Monteur schätzt die Besuche seines Chefs, der selbst lange als Techniker gearbeitet hat. Denn für ihn macht einen guten Unternehmer aus:
in erster Linie, dass unsere Bedürfnisse im Prinzip gehört werden und dass der Unternehmer auch im Prinzip von der Basis her weiß, was die Leute wollen. Ja.
Für Natrop heißt das Stichwort Eigenverantwortung. Seine Mitarbeiter dürfen sich hier selbst ausprobieren. Und so kann auch mal ein junger Kollege kurz nach dem Studium die Verantwortung für ein Projekt mit einem Volumen von 1 Million Euro übertragen bekommen. Bisher sei das fast immer gut gegangen, erzählt Natrop und betont die Vorteile.
Man bekommt zurück natürlich ja auch die Kreativität des eigenen Mitarbeiters. Ich hätte hier die Möglichkeit, dass alles passiert exakt nach meinen Vorgaben. Aber dann würde auch alles so passieren und es wäre ja vermessen von mir zu behaupten, ich wüsste alles am besten.
Doch obwohl es bei KLN Ultraschall eher flache Hierarchien gibt, braucht es trotzdem eine Abstufung, findet Natrop. Schließlich könne er selbst keine 250 Mitarbeiter gut betreuen. Da seien die Abteilungsleiter auf der Ebene dazwischen ganz entscheidend. Auch brauche es Grenzen.
Ich glaube, dass ein Chef eine gewisse Autorität braucht. Weil man kann nicht alles diskutieren.
Dennoch habe sich in knapp 30 Jahren, in denen Natrop schon Führungserfahrung hat, einiges verändert, erzählt er.
Man kann nicht mehr einfach was bestimmen. Nach dem Motto, tragen Sie mal das dahin. Dann sagt der Mitarbeiter, warum? Heute muss man die Leute schon mehr mitnehmen.
Wertschätzend mit Mitarbeitern umzugehen, ist auch anderen Unternehmern sehr wichtig. Zum Beispiel Erika Raab, die seit 1,5 Jahren die Kreisklinik in Groß-Gerau leitet. Auch ihr ist klar, dazu gehört, den Mitarbeitern darin zu vertrauen, dass sie ihre Arbeit gut machen.
Das fiel mir am Anfang immer sehr schwer, weil der gewisse Perfektionsgrad, den man an sich ja selber stellt, dann auf die Mitarbeiter übertragen wird. Und manchmal muss man dann eben lernen, dass 80% Erfüllung auch gut sind.
Erika Raab hat die Klinik gerade durch eine Insolvenz begleitet. Sie musste 70 Stellen abbauen und das auch noch während Corona. Für sie war das ein schmaler Grat zwischen der Frage, wann sie Härte und wann auch mal Schwäche zeigen darf. Gegenüber ihren Mitarbeitern hat sie sich für Letzteres entschieden.
Ich habe bei manchen Diskussionen, in denen ich Entscheidungen treffen musste, die nicht leicht sind, meinen Mitarbeitern auch immer erklärt, warum mir diese Entscheidung schwerfällt. Und die soziale Komponente nicht zu vernachlässigen, ist immer ganz wichtig.
Dieses Gefühl kennt auch Joachim Natrop in Heppenheim gut. Er lässt den Blick durch die Produktionshalle von KLN Ultraschall schweifen.
Die Halle ist längst nicht so voll, wie die vor einem Jahr war. Wir arbeiten auch in Kurzarbeit und da fühlt man schon die Verantwortung, wo ich dann auch versuche, den Leuten vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen.
Für seinen Monteur Sebastian Derath ist das ein weiterer Aspekt eines guten Unternehmers.
Zu erkennen, was wird gebraucht und da Anteile am Markt zu nehmen.
Joachim Natrop lässt sich nicht unterkriegen. Er leitet das Unternehmen gerne und hat auch vor, noch so lange wie möglich zu bleiben.
Das Schönste an dem Job ist, wenn ich ehrlich bin, wenn man erfolgreich ist, muss ich schon zugeben, wenn man ein gesundes Wachstum hat und zufriedene Mitarbeiter.
Das sagt Joachim Natrop. Er leitet ein mittelgroßes Unternehmen in Heppenheim an der Bergstraße. Unsere Reporterin Anna Vogel hat mit ihm gesprochen, was denn einen guten Unternehmer ausmacht. Und da haben wir einiges gehört. Auf die Bedürfnisse der Belegschaft eingehen, Eigenverantwortung stärken, aber auch Autorität ausstrahlen. Professor Justus Haukapp ist Direktor am Institut für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Guten Abend.
Guten Abend.
Welche dieser Eigenschaften eines guten Unternehmers würden Sie denn auch dem Staat zuschreiben?
Na, das kann man so pauschal schwer sagen. Der Staat sind wir ja alle letzten Endes. Und auch bei staatlichen Unternehmen ist es ja so, es sind nachher Menschen, die das Unternehmen führen oder dort in Verantwortung sind. Und ich glaube, ein großer Unterschied sind die Anreize oder die Verantwortung, die spüren für das Unternehmen. Sicherlich, wenn das jetzt bei einem mittelständischen Unternehmen auch noch ein familiengeführtes Unternehmen ist, dann ist man sicherlich mit mehr Herzblut bei dem Unternehmen dabei, als wenn man als öffentlicher Angestellter ein Unternehmen leitet und weiß, wenn alles schief geht, dann ist nicht das Vermögen der Familie verspielt, sondern das Vermögen, was ohnehin nicht mehr gehört.
Ja, aber der Staat hat ja schon den Anspruch, wenn er bei einem Unternehmen einsteigt, für das große Ganze da zu sein, also entweder Arbeitsplätze zu sichern oder wie damals bei der Commerzbank eine neue Finanzkrise oder was für eine Krise auch immer zu verhindern.
Ja, natürlich versucht der Staat, sagen wir also die Politik oder die Entscheidungsträger, gewisse Ziele da zu erreichen. Das ist ganz klar. Häufig geht es darum, Arbeitsplätze zu retten. Das ist jetzt sicherlich die Motivation der Krise. Manchmal geht es auch um andere Ziele, die staatliche Entscheidungsträger motivieren, sich an Unternehmen zu beteiligen. Aber letztendlich sind es natürlich Menschen, die das Ganze machen. Und da ist eben der große Unterschied, welche Anreize haben die, sich wie intensiv um das Unternehmen zu kümmern? Und was passiert, wenn das nicht gut gelingt?
Aber sollen Sie sich denn so intensiv um das Unternehmen kümmern? Denn wir lesen bei Ihnen, also in Ihren Kommentaren und Interviews, relativ viel Skepsis, was so einen Einstieg des Staates angeht. Da wäre es doch eigentlich in Ihrem Sinne sinnvoll, wenn der Staat, wenn er sich schon beteiligt, dann wenigstens bei den unternehmerischen Entscheidungen zurückhält, oder?
Es ist immer eine Gefahr, wenn der Staat einsteigt in Unternehmen. Die kommen eben daher, dass
Haben wir gerade ein bisschen Verbindungsprobleme gehabt. Vielleicht fangen Sie nochmal an mit Ihrer Antwort. Also wäre es nicht gut, wenn der Staat sich dann eher zurückhält bei unternehmerischen Entscheidungen?
Prinzipiell würde ich das bejahen. Das wäre ganz gut, wenn er sich zurückhält. Das liegt daran, dass eben doch, also wenn es mal nicht so gut läuft, was natürlich bedauerlich ist, aber ein privater Unternehmer, wenn er zu viele Fehler macht, dann scheidet er eben auch aus, typischerweise. Dann sagt man, das waren jetzt zu viele Fehler, der Markt honoriert das nicht mehr. Der Markt, das heißt immer, die Kunden wollen die Produkte gegebenenfalls nicht mehr. Und dann kommt ein anderes Unternehmen, was den Kunden dann etwas verkauft, was es vielleicht besser macht. Und der Staat, der neigt dann doch dazu, durchzuhalten, sage ich mal, und zwar natürlich mit dem Geld der Steuerzahler. Zu sagen, staatliche Unternehmen, die gehen eben nicht bankrott, sondern der Steuerzahler pumpt dann mehr und mehr Geld da rein in Unternehmen, deren Produkte nicht unbedingt jemand haben will, offenbar.
Aber wenn wir gerade eine Krise haben, wie diese Corona-Pandemie, die gesunde Unternehmen, wie beispielsweise die Lufthansa, trifft, und das Ganze passiert eben auch ohne eigenes Fehlverhalten, dann bleibt doch nur der Staat, der helfen kann. Denn wer sollte das sonst tun in so einer Situation?
Ja, das scheint manchmal so zu sein. Und ich würde auch nicht sagen, es ist immer und überall falsch, dass der Staat einsteigt. Aber man muss dennoch vorsichtig sein. Wenn sagen wir bei der Lufthansa etwa, also es ist ja gar nicht ganz klar. Natürlich würde ich als Politiker auch sagen, es gab gar keine andere Möglichkeit, um das zu rechtfertigen. Aber andererseits ist ja die Frage, hätte es nicht doch jemanden gegeben, der hätte investieren wollen in die Lufthansa? Bei anderen Luftfahrtsgesellschaften sehen wir das durchaus, dass etwa Katar sich beteiligt hat an der British Airways. Dann kann man sich fragen, will man das oder ist das eine große Gefahr, wenn die jetzt 30% halten? Aber es ist nicht unbedingt so, dass niemand auf der Welt Interesse hätte, an der Lufthansa Eigentum zu haben. Und sonst stellt sich auch immer noch die Frage, muss es dann gleich Eigentum sein? Muss der Staat gleich Eigentümer werden? Oder helfen da nicht auch Kredite, etwa Steuerstundung, andere Maßnahmen, um dem Unternehmen durch eine Krise zu helfen?
Da sind wir schon bei dem Punkt. Im Moment haben wir ja auch Geschichten wie Kurzarbeit oder es gibt andere Hilfsprogramme, um Unternehmen zu helfen. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie zuerst mal darauf setzen und die Staatsbeteiligung nur als letzten Schritt sehen?
Genau, die Staatsbeteiligung würde ich als letzten Schritt sehen, denn die Erfahrung zeigt, es ist doch immer sehr schwer für den Staat wieder auszusteigen. Man findet nie so den richtigen Zeitpunkt. Entweder ist der Aktienkurs zu niedrig, dann will man keine Verluste machen, oder der Aktienkurs ist zu hoch, dann sagt man, man will das Tafelsilber nicht verkaufen und man gewinnt das Unternehmen auch in gewisser Weise lieb und sagt, jetzt haben wir uns so stark drum gekümmert. Also diejenigen, die in Verantwortung sind, wollen die auch ungern wieder abgeben. Und es kommen andere Dinge dazu, dass man eben dann auch als Staat, wo man ja gleichzeitig derjenige ist, der die Regeln setzt, als auch die am Markt dann teilnimmt, die Regeln dann auch so verändert, dass es dem eigenen Unternehmen sehr hilft, aber nicht unbedingt den anderen.
Diese Corona-Pandemie hat ja auch dazu geführt, dass sich der Staat an CureVac beteiligt hat, diesem Impfstoffproduzenten. Dem geht's ja gut. Also da war eher die Idee, wir sichern uns diese wichtige Industrie, bevor es ein anderer tut. Da reden wir jetzt nicht über Arbeitsplätze, sondern das ist ja eigentlich ein strategisches Investment. Das klingt doch erstmal sinnvoll.
Das klingt sinnvoll, man muss aber wissen, es gibt weltweit momentan ungefähr 170 Unternehmen, die an Impfstoffen forschen für Corona. Jetzt kann es sein, dass wir Glück haben und CureVac ist eines der ersten, die einen Impfstoff entwickeln. Es kann aber auch sein, dass es ganz andere Unternehmen sein. Das heißt, das ist in gewisser Weise eine ziemliche Wette, die der Staat da eingeht. Und jetzt stellt sich die Frage, wofür brauche ich denn Eigentum tatsächlich an einem von 170 Unternehmen, um mir dann Impfstoffe zu sichern? Können wir das nicht über Kaufverträge regeln? Das ist auch recht üblich und das machen viele andere auch, dass wir sagen, wir schließen einen sogenannten Optionsvertrag ab. Für den Fall, dass er erfolgreich ist, sichern wir uns schon mal eine Bestellung, ohne dass wir gleich Eigentümer sind. Es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass auch andere von den 170 Unternehmen erfolgreich sind, an denen man dann aber nicht beteiligt ist.
Bei aller Skepsis, die wir bei Ihnen ja auch raushören, wenn ein großes Unternehmen wegen einer Krise pleite geht, tausende Leute arbeitslos werden und viele von denen Arbeitslosengeld bekommen oder auf andere Weise Hilfen benötigen, wird das für den Staat und damit für uns alle nicht viel teurer, als wenn wir für eine Zeit lang diesem Unternehmen helfen und da einsteigen?
Das kann im Einzelfall durchaus so sein, aber systematisch ist es sicherlich nicht so. Man muss ja überlegen, das Geld, was wir nehmen, um zu investieren, das ist ja auch nicht, das fällt nicht vom Himmel. Mit dem Geld könnte man auch andere Dinge machen. Ja, das heißt also, wir geben auch immer was dafür auf, dass wir in das Unternehmen investieren. Das heißt, wir könnten davon auch Kitas bauen oder irgendwelche anderen Dinge machen von dem gleichen Geld. Denn das Geld ist, das ist beim Staat auch nicht anders als bei privaten Haushalten, ist nicht unbegrenzt verfügbar, sondern man kann den Euro auch im Prinzip nur einmal ausgeben. Das muss man sich also gut überlegen. Und es ist ja auch nicht garantiert, dass dann das Unternehmen überlebt. Man kann zwar am Leben halten, aber wenn die Leute ultimativ, also sehen wir jetzt zum Beispiel in der Luftfahrt, ist ja gar nicht klar, wird das jemals wieder dieses Niveau erreichen, die Luftfahrt, die es 2017, 2018 hatte. Viele sind ja sehr skeptisch, selbst wenn Corona vorbei ist, kann sein, dass aus Klimagründen und auch, weil die Leute lieber Homeoffice machen, statt dauernd zu Meetings zu reisen, der Luftverkehr auf einem viel niedrigeren Niveau verharren bleibt und dann werden die Leute ohnehin Stellen abgebaut werden müssen, bedauerlicherweise, aber es macht dann ja keinen Sinn, so viele zu beschäftigen, die versuchen irgendwas zu produzieren, was die Leute in dem Maße nicht mehr haben wollen.
Die Meinung von Professor Justus Haukapp, Direktor am Institut für Wettbewerbsökonomie der Universität in Düsseldorf. Haben Sie vielen Dank. Uns allen gehört ein Stück der Commerzbank und der Lufthansa und vielleicht bald noch von noch mehr Unternehmen, weil der Staat mit unserem Steuerzahlergeld einsteigt, aktuell wegen Corona. Wir haben heute gefragt, ob das sinnvoll ist. An die Leine genommen, wenn der Staat zum Unternehmer wird. Sie finden diese Ausgabe von Der Tag als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner. Einen schönen Abend.